Noch immer kommen fast täglich neue Details zum Thema Love Parade in Duisburg ans Licht. Die Schuldfrage ist noch immer nicht geklärt. Stadt, Polizei und Veranstalter schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Übermorgen trifft sich deswegen nochmal der Innenausschuss des NRW-Landtags. Dann werden die neuesten Erkenntnisse besprochen. Gestern hatte der Geschäftsführer der Love Parade, Rainer Schaller, Videos von der Tragödie ins Netz gestellt. Genauer ein Dokumentarfilm. Wie gesagt, es geht natürlich um die Schuldfrage. Und da muss man natürlich auch mit einbeziehen, dass der Veranstalter, also Schaller, diesen Film online gestellt hat, um die Schuld, naja, so ein bisschen von sich wegzuschieben. Unser Webreporter Thomas Reintjes hat sich das genauer angesehen. Sag doch mal schnell, Thomas, was sieht man da auf der Seite?
Ja, wenn man auf die Seite kommt, dann sieht man tatsächlich direkt auf der Startseite erstmal den Dokumentarfilm. Und wenn man dann ein bisschen tiefer reinguckt, dann findet man noch viel mehr. Aber wir können ja eigentlich für den ersten Eindruck den Film mal anspielen. Am Anfang ist er auch noch nicht so, besteht ja noch nicht so viel aus Bildern, sondern mehr aus dem Text. Ich versuche mal, den hier abzufahren.
Bei der Love Parade 2010 in Duisburg starben 21 Menschen. Zahlreiche wurden verletzt. In den vergangenen Wochen ist über die Geschehnisse des Tages viel spekuliert worden. Dieser Film zeigt, was sich am 24. Juli ereignet hat. Er basiert auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras, erklärenden Animationen, Dokumenten, Presseberichten und Aussagen von Augenzeugen.
Du hast ihn gesehen, den Film, komplett.
Genau, und dann geht er auch erst richtig los, beginnt mit einer Animation, einer Computeranimation, wo man sich erstmal einen Überblick über das Gelände und die Zugangswege machen kann und besteht dann später eigentlich hauptsächlich aus Videos von Überwachungskameras, die an den kritischen Stellen in dem Zugangstunnel gefilmt haben.
Es geht dann dabei doch auch darum, dass die Polizei den Tunnel an den verschiedenen Stellen abgesperrt hatte, oder?
Ja, ganz genau. Laut dem Film zumindest wurde der Zugang zum Tunnel erst im Westen und dann im Osten von der Polizei gesperrt und am Schluss dann auch noch die Rampe, die von den Tunneln auf das Gelände führte, gesperrt. Die Menschen konnten dann also offensichtlich weder auf das Gelände gelangen, noch das Gelände verlassen. Es haben sich dann Staus gebildet und
Ja, das ist doch das, was wir schon die ganze Zeit wussten, ne?
Ja, ganz genau. Und was bringen jetzt diese Videos? Was tragen sie zur Aufklärung bei? Die Frage hat sich auch das Nachrichtenportal der Westen gestellt und unter der Überschrift, also beantwortet sie eigentlich direkt mit der Überschrift: Schaller-Videos tragen wenig zur Aufklärung bei. Zitat: Mit der Veröffentlichung der Filme hat er die Arbeit der Staatsanwaltschaft gestört. Die Ermittler sind der Meinung, es störe die Überprüfung der Angaben von Augenzeugen, wenn die Filme für jedermann zu sehen seien. Die Filme verraten nichts über die Befehlsketten und das Hilfeersuchen des Veranstalters an die Polizei.
Mhm, da kann man aber auch sagen, die Staatsanwaltschaft hat schon darauf reagiert und sagt, ja, Beeinflussung gibt es immer, können wir jetzt nichts machen.
Genau, klar ist aber, wenn man sich den Film anguckt, das ist keine neutrale Darstellung.
Nee, das ist ja klar, die wollen natürlich die Schuld von sich weisen, ist das nicht so?
Genau, das ist ja auch eine Website von der Lopavent GmbH, die Love Parade veranstaltet hat. Neben diesen sogenannten Dokumentarfilm, den wir jetzt gerade angespielt haben, gibt es allerdings auch noch ungeschnittenes Videomaterial von 7 Überwachungskameras, das kann man runterladen. Das sind mehrere Gigabyte, viele Stunden lang und das soll dazu dienen, dass man sich ein eigenes Bild von der Situation machen kann.
Aber in erster Linie schieben die Veranstalter natürlich der Polizei die Schuld in die Schuhe.
Es sind natürlich schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Es gibt noch mehr Material außer diesen Videos, in denen, wie gesagt, die Arbeit der Polizei eine große Rolle spielt. Es gibt Kartenmaterial, es gibt Pläne, das Briefing für die Ordner, die Protokollierung der Anwesenheit von Ordnern, eine Rechnung über die Miete von 294 Funkgeräten, sowas ist da alles eingestellt.
Liegt dann da wahrscheinlich auch daran, dass man den Veranstaltern vorgeworfen hat, die hatten teilweise gar keinen Knopf im Ohr, untereinander zu kommunizieren.
Richtig.
Die wussten gar nicht, was los war. Und dann war das Handynetz überlastet und dann gab es keinerlei Kommunikation.
Und damit soll jetzt eben belegt werden, dass unter anderem diese 294 Funkgeräte im Einsatz waren. Das könnte sich aber als Bumerang erweisen für den Veranstalter. Der Westen.de hat da Unstimmigkeiten gefunden in diesen Dokumenten. In einem Dokument sei die Rampe als alleiniger Aufgang genannt, in einem anderen als Auf- und Abgang. Also Innerhalb der Veranstaltungsorganisation hat es da wohl schon Verwirrung gegeben. Und zum Thema der Ordner schreibt der Westen.de wörtlich: Schließlich veröffentlicht Schaller ein Dokument, das beweist, dass anstelle der 1300 geplanten Ordner nur rund 800 ihre Stempelkarten ordentlich benutzt haben. Etliche sind gar nicht aufgetaucht, einige sind weit über 60 Jahre alt und Hunderte haben sich nicht abgemeldet.
Wie wird denn die Seite schon kommentiert? Da sind ja immer sofort, gibt's ja Kommentare dazu. Was sagen die User?
Also allein bei der Westen.de, das ist ja so in der Region Duisburg eines der wichtigsten Nachrichtenportale für diese Region. Allein dort gibt es jetzt rund 250 Kommentare zu der Veröffentlichung von gestern. Und es gibt natürlich auch einige Artikel in Blogs und Online-Medien. Beispielsweise hat Carsten Herkenhoff aus Bielefeld vom Blog Too Much Information sich geäußert. Er schreibt, hier bedient sich ein Verantwortlicher im Deckmantel eines journalistischen Mittels, um die Schuld an der Katastrophe einseitig abzuschieben. Eine Kritik der eigenen Person ist in diesem Film nicht vorgesehen.
Ja, deswegen sprichst du ja auch von einem sogenannten Dokumentarfilm. Also
richtig.
Schaller nennt es natürlich Dokumentation, aber muss man natürlich mit Vorsicht genießen.
Und so ähnlich sieht es auch media.de. Dort heißt es, unklar ist, wovon die Überwachungskameras keine Notiz genommen haben, was man auf den Bildern also nicht sieht. Es ist daher fraglich, inwieweit die Veröffentlichung der Überwachungsfilme der Aufklärung der Katastrophe von Duisburg dient oder der Entlastung der Veranstalter.
Mhm.
Und eine Stimme vielleicht noch von Dietmar Näher, der unter politblogger.eu Folgendes schreibt: Davon unabhängig muss man natürlich trotzdem immer noch aufgeklärt werden, ob und in welchem Umfang das Sicherheitskonzept der Veranstalter sowie die Genehmigungspraxis der Stadt Duisburg mit Oberbürgermeister Adolf Sauerland von der CDU an der Spitze die Katastrophe mitverursacht hat.
Also was ist da resümierend zu sagen, was die Netzgemeinde davon hält?
Gespalten. Wenn man sich auch bei Twitter umguckt, dann wird da oft ziemlich schnell geschrieben, ja, ich habe mir das Video angeguckt, das ist eindeutig, die Polizei hat da große Fehler gemacht. Das mag sein, aber man muss das Gesamtbild sehen und den Kontext, in dem das alles passiert ist. Mhm. Was die Polizei gemacht hat, ist nur ein Ausschnitt des Ganzen und das wird auch von vielen gesehen.
Hat sich denn die Polizei überhaupt schon dazu geäußert? Denn die wird ja in erster Linie da beschuldigt.
Die Gewerkschaft der Polizei hat sich geäußert. Frank Richter zum Beispiel, der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende der GdP, der wird in der Taz zitiert und kritisiert dort, dass die Videos, wie ich eben sagte, ohne den entsprechenden Kontext keinen Beitrag zur Klärung der Ursachen leisten würden. Und wörtlich sagt er, wenn es Schaller wirklich um eine rückhaltlose Aufklärung ginge, würde er nicht den Ermittlungsbehörden ständig die Arbeit erschweren. Ein anderer Polizeigewerkschafter, Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft, hat sich in der Osnabrücker Zeitung geäußert und sagte, Herr Schaller manipuliert und verdunkelt, wo er kann. Ihm geht es offenbar nicht um die Wahrheit, sondern nur darum, seinen eigenen Hals zu retten.
Und ich nehme an, die Stadt Duisburg sagt gar nichts.
Im Moment nicht. Ne?
Das können Sie ja am besten. Bis hierhin vielen Dank, Thomas Reintjes. Wir sprechen gleich weiter über Themen, die im Netz so wichtig und interessant sind. D-Radio Wissen ist hier 12:12. Wir machen die Webshow. Das heißt, Thomas Reintjes, unser Webreporter, ist hier und hat mir einen Zettel hier hingelegt und da steht drauf Social Media Weltrangliste. Wusste ich auch noch nicht, dass es das gibt und dass Deutschland da immerhin auf Platz 3 steht. Also was ist das und wie schafft man es noch so weit oben, Thomas?
Dafür müssen wir alle Mitglied bei Facebook oder StudiVZ oder einem anderen sozialen Netzwerk werden. Ich auch. Der Begriff Social Media Weltrangliste, der stammt nicht von mir. Ich glaube, dass das eine Erfindung von Holger Schmidt ist, der bei faz.net als sogenannter Netzökonom bloggt. Mhm. Der hat sich in seinem aktuellen Blog-Eintrag mit einer Studie des Marktforschungsunternehmens Comscore beschäftigt. Und da wird eben so eine Weltrangliste sozusagen aufgestellt.
Was untersuchen die?
Ja, die haben untersucht, wie stark die Nutzung sozialer Netzwerke in verschiedenen Ländern in den vergangenen 12 Monaten gestiegen ist.
Aha.
Und durchschnittlich haben sie ein Wachstum von 23% gemessen.
Nur bei uns oder insgesamt?
Nee, das ist jetzt der weltweite Durchschnitt. Mhm. Bei uns in Deutschland sind laut Comscore im Juli 37,9 Millionen Menschen auf sozialen Netzwerken im Internet herumgesurft und aktiv gewesen. Das sind 47% mehr als vor einem Jahr, schreiben sie.
Und sogar meine Mutter ist jetzt Mitglied bei, ich glaube, Wer kennt wen.
Oh Gott.
Ja, finde ich auch. Sorry,
deine
Mama.
Deine Mutter stalkt dich dann demnächst auch bei Facebook. Auf höhere Benutzerzahlen als wir in Deutschland kommen im Moment nur die Chinesen und die Amerikaner in den USA. Deutschland ist also auf Platz 3 der Weltrangliste und bis vor kurzem stand da noch Großbritannien.
Haben die Briten denn schon die Nase voll von Facebook?
Nö, es sind immer noch 35 Millionen Menschen, die dort soziale Netzwerke nutzen. Es ist ja nicht nur Facebook, muss man sagen. Aber das Wachstum dort hat sich eben auch stark verlangsamt. Anscheinend ist der Markt da schon fast gesättigt. Und das rasanteste Wachstum gibt es übrigens im Moment in Russland. Die werden uns dann wohl bald überholen.
Da bin ich gespannt. Vielen Dank, Thomas Reintjes mit der Webschau. Alle Links in Kürze auf deradiowissen.de.